Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 14, diesmal mit Michael Riesch. Michi,
Hallo.
wir machen das gerade über Zoom und der Michi hat vergessen, dass man auch sprechen muss und nicht nur winken.
Was, sprechen muss man auch?
Ja, anscheinend. Du, Michi, wie es dir geht, das werden wir alles später besprechen. Aber auf jeden Fall bist du gerade daheim in deiner Wohnung. Wir machen das heute ausnahmsweise mal via Zoom, weil ich wieder mal keine Zeit habe, wohin zu fahren. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit UFC 261, weil wir haben halt sehr viel zum Besprechen.
Es gab viele gute Fights, ja.
Das war am 25. April. Wir haben gesagt, wir starten gleich mit dem Hauptkampf. Kamaru Usman gegen Jorge Masvidal.
Ein Rematch.
Ein Rematch der besonderen Art, was für ein Knockout. Ich habe am nächsten Tag einen Freund getroffen auf der Straße und er hat mich schon gefragt, ob ich einen Kampf schon gesehen habe. Und ich habe es mir extra für den Abend aufbehalten und ich habe nicht gewusst, was mir erwarten wird. Ich habe Social Media gestreikt den ganzen Tag, damit ich nirgendwo irgendwo gespoilert wäre, aber das war echt der Wahnsinn. Wie hast du den Kampf gefunden?
Ja, es war halt schon so die Storyline, was gesagt hat, ja, letztes Mal warst du da kurzfristig eingesprungen. Wie schaut das aus, wenn er ein volles Camp hat? Die Frage haben sie wohl abschließend beantwortet.
Ja, Usman ist nicht getauft worden von Street Jesus.
Na, wirklich nicht.
Sondern umgekehrt eigentlich.
Na, war richtig gute Vorstellung. Also auch die Geschichte, dass Usman langweiliger Ringer ist und letzten Kampf hatte er doch Kontrolle gewonnen. Muss er sich alles nicht mehr nachsagen lassen.
Falls irgendjemand das, den Knockout noch nicht gesehen hat von Kamaru Usman, unbedingt anschauen, das war wirklich unglaublich. Ich habe gesehen, Masvidal ist in seiner Karriere am Anfang schon einmal durch so einen Knockout ausgenockt worden. Und jetzt wieder, also wie viele Gehirnzellen hat der, glaubst du, verloren durch den Schlag?
Man muss denken, Masvidal ist wirklich ein richtig guter Striker und ist auch richtig ein harter Typ. Also der hat auch vor dem MMA schon zig Straßenkämpfe hinter sich und der Usman hat ihn einfach aus dem Leben geschlagen. Also das war wie ein Autounfall ohne Helm.
Ja, man hat es gesehen, also der Kopf ist 180 Grad zurückgegangen und dann mit dem Schädel am Boden aufgeflogen. Also das war wirklich unglaublich.
Ganz simpel auch, dass das Setup einfach linker Haken, rechte Gerade. Jeder Boxtrainer hat da nur genickt, wie er das gesehen hat. Perfekt, mechanisch ausgeführt. Boom, durch die Mitte. Danke, Wiedersehen.
Ja, und das Lustigste, nach dem Kampf hat Masvidal sich seinen Kampf natürlich selbst nochmal angeschaut und er hat danach gesagt, dass er die Technik von Usman total wunderschön gefunden hat und er gesagt hat, dass er jetzt selbst in dem Moment ein richtiger Fan ist, weil er liebt den Sport so sehr und diese Technik war einfach unglaublich. Ich meine, wer sagt das, bitte, nach seinem Kampf?
Ja, richtig, richtig stilvoll. Masvidal ist ein cooler Typ. Wurscht, ob er gewinnt oder verliert. Also ja, der ist ein richtig guter Kämpfer und auch ein guter Sportsmann. Also sehe ich genauso wie er. Das hat der Usman wirklich bilderbuchartig durchgeführt. Also da gibt's, kann man nichts besser machen.
An dem Abend haben wir auch noch zwei extrem coole Frauenkämpfe gehabt. Das war Wahnsinn. Also Rose gegen Wiley. Erzähl einmal, das war echt der Hammer, ha?
Ich meine, die beiden haben ja denselben Boxtrainer oder Striking-Trainer, der Trevor Whitman. Der hat einen guten Abend gehabt. Also der ist der Boxtrainer von der Rose und auch vom Kamaru, auch vom Justin Gaethje. Und ja, anscheinend haben die Wiley gut gescoutet und haben gesehen, dass wenn sie den Low-Kick abwehrt, dass ihr Kopf zu sehr vorkommt und ihre Hand ein bisschen runtergeht, dann haben sie sie mit dem Low-Kick gefüttert und dann haben sie sie mit dem High-Kick komplett abserviert. Hätte ich absolut nicht gedacht, dass das Ding so schnell vorbei ist. Das war eine richtige, richtige Meisterleistung vom Trainerteam und auch von der Rose natürlich. Ja. Weil die Wiley die ist hart, die ist richtig zäh. Ist echt so, ja. Und die ist auch technisch gut und die haben sie richtig ausgespielt.
Vor allem, ja. Also wie Rose das gemacht hat, das war echt traumhaft. So schön angedeutet und dann einfach draufgehauen. Also es kann man nicht besser machen. Und Shevchenko hat ja eigentlich auch extrem dominiert im Kampf. Also da waren echt super Damenkämpfe dabei, das freut mich extrem, weil man sieht, dass sich da sehr viel entwickelt hat in den letzten Jahren.
Na, also gerade die vier auf der Karte, die Rose und die Wiley Und auch die Jessica Andrade und die Valentina.
Sehr schön.
Wahnsinn. Also die technische Entwicklung, auch die Schewtschenko jetzt gemacht hat. Und dass also die Mädels sind, die müssen sich absolut nicht verstecken. Das sind richtig unterhaltsame Kämpfe, die sind athletisch richtig drauf. Also muss man sagen, Frauen MMA ist schon wirklich angekommen jetzt.
Endlich, so wie Frauenfußball. Geht schon langsam auch. Aber hast du gehört oder glaubst du, dass das stimmt, dass Schewtschenko vielleicht eine russische Spionin ist? Weil anscheinend kann sie 6 oder 7 Sprachen und was kann die Frau bitte nicht? Und viele glauben jetzt, dass er Spionin sei.
Ich meine, so wie die kämpft, muss die ziemlich viel trainieren. Ich weiß nicht, wann sie die Zeit hätte, neben Tanzen und Sprachen lernen, wann sie spionieren soll. Also vielleicht ist sie so Ehrenmitglied vom FSB, aber dass sie, also ich glaube, sie ist maximal Nebenerwerbsspion. Also ich weiß, wie schwer es ist, sozusagen einer halbwegs geregelten Arbeit nachzugehen, wenn man ernsthaft trainiert. Und die trainiert sicher noch deutlich mehr als ich. Also wenn sie es noch schafft, daneben Spionin zu sein, dreifach Respekt.
Schauen wir mal, ob an die ganzen Gerüchte etwas dran ist. Das sind wahrscheinlich nur Fake News.
Aber wenn sie Spionin wäre, welche bessere Tarnung gäbe es, als noch nebenbei UFC-Champion zu sein?
Oder eben. So. Und leichter kommst du gar nicht in die USA und überall hin und zu den ganzen hohen Positionen und Führungskräfte und überall.
Ja, Dana White, Trump ist nicht weit weg vom Präsidenten. Also wäre eine gute Position gewesen zum Spionieren.
Vielleicht beeinflusst sie ihn ja immer so.
Vielleicht ist sie eigentlich die Drahtzieherin hinter der ganzen Sache.
Das ist arg. Aber jetzt eigentlich mal zu einem weniger lustigeren Thema. Hey, an der UFC 261 war noch ein Kampf, auf den ich mich natürlich am meisten gefreut habe. Mein Lieblingskämpfer, mein aller Lieblingskämpfer, Chris Weidman, hat gekämpft gegen Uriah Hall. Und wie die ganze MMA-Welt schon weiß, war das nicht wirklich ein Kampf. Wie viele Sekunden? 17 Sekunden?
Sowas, ja.
Chris Weidman hat verloren. Wie hat er verloren? Ich kann es nicht nacherzählen, das tut meinem Herz zu sehr weh.
Naja, ironischerweise, ja, er hat ohne großes Setup einen Low-Calf-Kick rausgehaut und hat das Schienbein vom guten Uriah getroffen und wie beim Eierbecken hat er ein Schienbein nachgegeben und dann war es das. Der schlimmste Moment für mich bei diesen Verletzungen ist, wenn er weiß es, ich glaube, man checkt das nicht, dass es gebrochen ist, und dann steigt er drauf. Und dieses, auch sein Gesicht, wenn du siehst, oh shit, mein Fuß ist einfach nicht da, also mein Bein ist nicht da. Es muss so richtig mies sein.
Vor allem, wenn es einfach runterhängt. Das hängt runter, weißt du, das ist einfach, das ist nichts mehr.
Das ist einer der härtesten Knochen in deinem Körper und er ist einfach durch, er ist einfach weg. Sieht man auch, wenn die Leute sich fragen, warum wird nicht immer schon alles gekauft? Das kann schon schief gehen. Wenn man da ohne Setup einmal falsch reinhaut, ist
Aber war das einfach Pech oder war das vielleicht wirklich falsche Technik?
Ja, es passiert nicht oft. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass es im MMA jetzt überhaupt passiert ist. Ja, schwer zu sagen. Ich habe die Theorie auch schon gehört, dass davor meistens schon ein Haarriss gewesen sein muss oder so im Schienbein, also dass es nicht unprovoziert einfach komplett durchbricht. Aber ja, ich glaube, wenn man oft genug sehr stark mit einem Knochen auf einen anderen Knochen haut, ein paar Mal von 100 oder ein paar Mal von 1000 bricht dann einer.
Ja, und du hast am Anfang gesagt, der dritte Kampf oder so war das, wo das vielleicht schon passiert ist in MMA. Wir sind jetzt nicht mehr genau sicher, ob das jetzt 3 oder 4 Kämpfe waren, wo es genau den Unterschenkel durchgebrochen hat, aber bei 2 davon war Chris Weidman beteiligt.
Ja, das gibt's auch im MMA, dass die Storyline ist. Ich glaube, was vor 6 oder 7 Jahren, ist auch schon länger her, sich Anderson Silva bei ihm sehr ähnlich den Haxen gebrochen.
Ja.
Und jetzt er, kann man sich nicht ausdenken. Also es ist wie so ein schlechtes Filmskript, wo man sich denkt, ja, okay, genau, jetzt passiert es genau ihm umgekehrt.
Aber etwas Gutes hat es dann doch gehabt, wenn man irgendwie etwas Positives herausfinden möchte. Und zwar, ich verfolge ihn ja sehr auf Instagram natürlich auch. Und er hat davor noch nicht, er hat viele Followers gehabt, aber jetzt hat er seitdem über 1 Million Followers, also das ist bergauf gegangen bei ihm, unglaublich. Er macht jeden Tag Videos, füttert uns richtig mit allen möglichen Infos und wie es ihm geht im Rehab-Training und alles. Also das ist wirklich, er hat sogar einen eigenen YouTube-Channel jetzt, wo er wirklich ständig Videos draufstellt. Man sieht die Normen von ihm, wie es ihm geht bei der Physiotherapie. Und das ist eigentlich cool zu sehen, wie er damit umgeht. Und dass es ihm jetzt nicht so nach außen hin halt anscheinend noch nicht so runterzieht, wie wir das halt denken, wie es einen runterziehen könnte. Also ich glaube, ich würde mich da verkriechen und nie wieder mit jemandem reden und einfach nur schlafen wollen. Aber er geht sehr offen damit um, spricht drüber, erzählt in Interviews, wie es ihm geht, was er macht, welche Schmerzen er gehabt hat. Also er hat nächtelang gar nicht schlafen können, dann hat er die Schmerzmittel wieder abgesetzt, ist gar nichts mehr gegangen, hat das wieder genommen. Also er geht sehr offen mit allen um und das bewundere ich sehr, ehrlich gesagt.
Ja, aus irgendeinem Grund tut das, diese Wadengeschichten tun unglaublich weh. Also ich hatte nicht annähernd so schwer wie die Wade verletzt im November nach Polen. Ich habe auch eine Woche nicht schlafen können, weil das so, und das war nicht einmal, es war vielleicht angeknackst oder so, aber es war nicht einmal annähernd gebrochen. Das tut abartig weh. Also vielleicht hat er es auch absichtlich gemacht, um seine Karriere wieder ein bisschen einen Boost zu geben.
Ja, Instagram. Okay. Ja, damit es wieder läuft. Über einen
Follower, Content.
Wer weiß, was manche Leute heutzutage machen für Followers.
Vielleicht muss ich es auch machen.
Oh, da reden wir später nochmal drüber. So, und dann haben wir noch, ach, überhaupt, wir wollten eigentlich kurz ansprechen, dass das UFC 261 auch das erste Event war, wo wieder Fans zugelassen worden sind. Und das war nicht nur irgendein Event, sondern da waren über 15.000 Fans in Florida im Stadion und das war das bestbesuchteste Indoor-Event in Amerika und das drittmeistbesuchteste Indoor-Event in MMA halt auch, ich glaube, weltweit.
Wenn ohne Masken, ohne irgendwas, richtig, Florida-Style.
Ja, genau. Wahrscheinlich haben sie irgendwo noch Waffen mit gehabt oder so.
Florida ist ein Staat, wo du Concealed Carry, also kannst verdeckt die Waffe immer tragen, wenn du, also da haben, ich glaube, sie müssen sie aber abgeben, wenn sie in so ein Ding reingehen.
Na, ich hoffe mal. Also.
Aber am Parkplatz haben circa die Hälfte der Leute sicher noch eine Waffe gehabt.
Neben dem Barbecue.
Wo sie Krokodile grillen. Ja, alle Florida-Klischees haben wir es langsam durch, oder?
So ziemlich, ja.
Hurricanes.
Ja, die gibt's im Stadion. Das hat gepasst eigentlich, das Event zu Florida. Muss ich schon sagen, das war echt der Wahnsinn.
Ja, wobei natürlich das große Massensterben nachher ist auch ausgeblieben. Also es war schon okay so.
Aber dann sprechen wir gleich vom nächsten Event, das ausverkauft war, das in Minuten ausverkauft war. 16.000 Fans, Toyota Center in Houston, in Texas dermal. Texas ist ja ziemlich ähnlich wie Florida, haben wir schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall UFC 262 war dort am Wochenende, am 15.05. Und es war unglaublich arges Wochenende auch wieder.
Wahnsinns-Event auch, ja.
Ja, also die UFC startet da nach der Pandemie. Die haben während der Pandemie schon so viele Events gebracht und so viel Kohle einer gemacht. Allein mit Fight Island und allem. Das war der einzige Sport, der während der Pandemie gelaufen ist. Aber jetzt vor allem, jetzt starten die wieder durch mit Zuschauer und allem. Unglaublich, also die Zahlen, Pay-Per-View und Einnahmen durch Ticket-Sales, die gehen rauf wie irgendwas.
Ja, dafür, dass MMA ja eigentlich lange Randsportart war, so wie du sagst, jetzt in der Pandemie und jetzt danach, sind sie richtig vorne. Also die sind richtig, haben sie nicht unterkriegen lassen, haben einfach abgeliefert. Ziemlich beeindruckend.
Extrem. Und da, obwohl es so viel Gegenwind gegeben hat, ich meine, wer ist so verrückt und mietet sich einfach während einer Pandemie eine ganze Insel, um dort Kämpfer in einem Käfig auf der Insel, am Strand, kämpfen zu lassen?
Nein, die haben einen Weg gefunden, das zu machen. Dana White wollte veranstalten, die Fans wollten sehen, die Kämpfer wollten kämpfen. Die haben einen Weg gefunden, das zu machen.
Ja, und ich muss auch sagen, die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Also wirklich mit 4-5 Tests in 2-3 Tagen für jeden Athleten und Betreuer. Viel Abstand, die haben ein eigenes Hotel gemietet, wo wirklich, ich glaube, jedes Team ein ganzes Stockwerk irgendwie teilweise gehabt hat oder ein halbes Stockwerk. Ziemlich irre, damit sich da halt niemand über den Weg läuft. Und wenn wir schon beim Geld sind, jetzt vor kurzem ist ja rausgekommen die Forbes-Liste mit den bestbezahltesten Sportler und an erster Stelle steht Conor McGregor mit 180 Millionen Dollar, das sind 147, irgendwas Euro, Millionen Euro. Hättest du dir das vor 10 Jahren gedacht, dass McGregor jemals oder überhaupt bei MMA-Kämpfer auf der Forbes-Liste auf Platz 1 ist?
Absolut nicht. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das kaum gesehen. Das hätte, also, ja, ich glaube, das hat niemand gedacht. Vielleicht hat es der McG sich gedacht, aber sonst.
Ja, und ja, vor allem.
Beeindruckend.
Extrem. Und vor allem, der ist einfach vor Messi und Ronaldo.
Ja, aber bei. Man muss halt schon sagen, das meiste von diesem Geld war ja sozusagen unternehmerischer Gewinn. Es war jetzt nicht rein aus sportlicher Tätigkeit. Wobei natürlich ohne die sportliche Tätigkeit hätte er nie den Whisky so groß rausbringen können. Aber da hat er wirklich kluge Entscheidungen getroffen. Also hat seinen Ruhm und sein Geld richtig investiert. Jetzt liegt der Ball bei Messi. Das kann er aufholen. Ich weiß nicht, wie er das macht. Vielleicht kann sich ein Weingut kaufen oder so. Also.
Oder er startet da im Whisky-Geschäft durch. Mal schauen. Aber Wein wird besser passen.
Als Champions League-Profi-Fußballer kannst du nicht so MMA-Kämpfer hinterherlaufen. Du musst schon dein eigenes Ding machen, oder? Schuhe gibt's schon. Der Typ hat jetzt einen Whisky. Weiß ich nicht, was der Messi machen kann.
Ja, Wodka geht auch nicht, weil das macht doch Arnautovic schon, oder?
Ja, der George Foreman hatte diesen Grill. Da muss er sich schon echt was überlegen. Also vielleicht eigenes Auto designen lassen oder also Modelinie gibt. Also da muss er echt in sich gehen, was er da macht.
Vielleicht einen eigenen Messi-Burger. Das wäre geil. Würde irgendwie passen, weil Burger ist immer so ein bisschen Messi, komisch zusammengestapelt, voll verrückt und dann könnte er eine eigene Burger-Kreation rausbringen.
Ist auch Argentinier.
Und das Patty kennt auch schon wie ein Fußball. Ich sollte ihn auf Vorschlag schicken, oder?
Schick ihm das Konzept. Okay. Schick ihm, hey, willst du dich wirklich von McGregor abziehen lassen in Forbes-Ranking?
Genau. UFC 262 eben. 15. Mai.
Neuer Lightweight-Champion.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ja. Habib hat es wirklich einfach liegen lassen.
Ja. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, ob das gut ist, dass er gegangen ist. So spannend fand ich seine Kämpfe eh nie eigentlich, deswegen, und ich finde es ziemlich cool. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Khabib-Fan anscheinend, ist dir noch nie aufgefallen, aber jetzt stell dir vor, Oliveira, der Typ, ich habe es mal notiert, der hat am 1. August 2010 sein UFC-Debüt gehabt. Und jetzt erst hat er es geschafft, Champion zu werden und ich meine, harte Arbeit wird belohnt. Und ist das nicht der Wahnsinn, dass er es jetzt geschafft hat, nach so vielen Jahren, nach 11 Jahren in der UFC? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, wenn Khabib noch da wäre, würde es nicht gehen.
Boah, ich weiß nicht. Also die Version von Oliveira hätte Khabib zumindest einen aufregenden Kampf geliefert, muss ich ehrlich sagen, weil der hat schon, so wie du sagst, der ist schon lange dabei und er hat schon ein bisschen diesen Ruf gehabt, dass er sehr gut ist, aber die wichtigen Kämpfe dann verliert. Ich meine, er war 10-8, glaube ich, sozusagen in der ersten Hälfte seines Runs, was in der UFC, in der Lightweight Division jetzt absolut weit von schlecht weg ist, aber ist jetzt auch nicht sozusagen, aber Weltmeister wirst du nicht. Mhm. Und dann hat er sozusagen sowohl im Striking als auch bei seinem Submission-Game und seinem Ringen hat er anscheinend einfach wirklich den nächsten Gang gefunden und ist völlig durchmarschiert. Ich meine, er war immer dynamisch und er war immer gefährlich auf allen Ebenen, aber der hat das wirklich einfach weiter verbessert. Das war eine Wahnsinnsleistung gegen Chandler.
Ja, ich vergänze ihn total, also wirklich. Und Chandler muss man auch sagen, also der Typ war Champion bei Bellator, ist jetzt in die UFC gekommen, der erste Kampf war wirklich grandios von ihm. Hätte ich mir nicht gedacht, ich habe mir gedacht, dass er vielleicht eher verlieren wird, aber jetzt hat er verloren. Wie schaut es jetzt aus, was geht jetzt bei ihm?
Wobei man sagen muss, das war wirklich auch ein Kampf auf Augenhöhe. Das hätte in der ersten Runde, also wer den Kampf nicht gesehen hat, bitte schaut ihn euch an. Die erste Runde, das war eine der besten Runden, die ich seit langem in Erinnerung habe. Wirklich, die ist hin und her gegangen, unglaublich hohes Tempo. Beide technisch wirklich, also ganze Palette, Stehen, Boden, alles durch. Andere Leute bringen in 3 Runden nicht so viel zusammen, wie die in der einen, ja. In der einen gehabt haben. Ja, und dann ist es rasant auch in der zweiten zu Ende gegangen. Aber ich finde, also, es hätte genauso gut für Chandler ausgehen können. Es war absolut nicht klar, dass, also, wie die zweite Runde begonnen hat, war das für mich wirklich, war das offen für mich.
Und Chandler, der war von Anfang an so krass motiviert. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, der will da die Welt zerreißen. War er vielleicht übermotiviert? Und hat vielleicht dann einfach im Moment nicht zu 100% aufpassen können oder so?
Also früher hat Oliveira schon noch den Ruf gehabt, dass wenn der Druck groß wird, dass er ein bisschen bröseln kann. Und Chandler ist auch ein schneller Starter, wie wir auch gegen Hooker gesehen haben. Also ich glaube, das ist auch so einfach sein Ding, dass er mal mit der Brechstange reingeht. Ich glaube, das war taktisch schon keine schlechte Entscheidung. Sich zu denken, okay, das ist jemand, der ist früher mal auch zerbröselt, wenn es richtig eingeschlagen hat. Und es ist auch fast reingegangen, muss man sagen. Also es ist eh die Szene, wo er, also wenn in einem Paralleluniversum hat der Schiedsrichter auch gestoppt, wie der Oliveira da am Boden noch irgendwie ausweicht. Also Wahnsinn, Respekt an beide. Richtig, muss man auch sagen, also da hat man auch einfach das technische Level von beiden gesehen. Richtig, wenn ich sowas sehe, denke ich mir auch, uff, die sind schon deutlich besser als ich.
Das ist etwas, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
Nein, das sieht man schon. Also du siehst, finde man sieht auch innerhalb der UFC, also auch innerhalb der Lightweight Division, wo das Level sehr hoch ist, siehst du, okay, so einer, der gerade irgendwie drin ist, der ist schon gut. Und dann siehst du einen, der ist Top 10, da denkst du, okay, wow, der ist richtig gut. Aber was die beiden da abgeliefert haben auf allen Linien, das ist dann schon eine Klasse für sich. Also das ist dann schon... Sorry, was meinst du?
Hast du dir was abschauen können?
Puh, da kann man sich viel abschauen. Also Wahnsinn, die Präzision, die Geschwindigkeit, das technische Level einfach in allen Bereichen, Stand, Boden, die Übergänge. Also das war richtig, richtig schönes MMA, was wir da gesehen haben.
Ja, stimmt. Also das Tempo war wirklich Wahnsinn, ja. Und was haben wir denn noch gehabt?
Wir hatten noch ein ganz lustiges K.O. bei Barbosa gegen den Burgos oder Burgos. Boah, wo der Typ Burgos wirklich 2,5 Runden lang so ausgehört hat, als wäre er komplett aus Stein oder aus Holz und richtig viel Druck gemacht hat und aber auch richtig viel kassiert hat.
Ja.
Und dann hat er den 117. Schlag genommen und man hat sich gedacht, okay, hat er auch eingesteckt, dann ist er so mit 3 Sekunden Zeitverzögerung, hat sein Körper anscheinend irgendwie beschlossen, okay, jetzt ist es genug. Und es hat ganz komisch ausgesehen, wie wirklich so ein, es war ein Kopftreffer, aber es hat, so geht man normalerweise am Körper K.O. Das wird getroffen, dann braucht man eine Sekunde, bis der Körper abschaltet und dann fällt man um. Und das hat er am Kopf gehabt. Ganz, ganz komisches K.O. Aber der war richtig, richtig weg, also man hat es gesehen, der ist zusammengefallen. Keine Ahnung, was da los war. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das war, ja. Und dann natürlich Ferguson gegen Dariush.
Auf den Kampf haben wir extrem gefreut. Also wirklich ganz extrem, weil Tony Ferguson ist ein cooler Typ. Also den seine Kämpfe muss man einfach gesehen haben. Dariush habe ich ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Weil ich war mir sicher, dass Ferguson wieder zurückkommt, aber ja, es hat da lange Zeit gut ausgeschaut eigentlich. Also auf Augenhöhe, finde ich. Ja, ich fand schon, es war jetzt nicht so schlecht. Ich meine, Dariush war besser, aber Ferguson kann mithalten.
Tony, zu seinen guten Zeiten war Tony einfach wirklich so ein offensiver Wirbelwind, dem alles wurscht war und der durchmarschiert ist. Ich habe das Gefühl, dass ihn sein Stil und die Zeit ein bisschen eingeholt haben.
Glaubst du, liegt es auch daran, dass er letztens einen Weightcut zum Spaß noch gemacht hat nebenbei und sich da sein Körper halber hingemacht hat?
Ich meine, er ist 38.
Ja.
Aber 38 unter USADA-Testing, das heißt, er ist wirklich ziemlich clean, 38 Jahre alt und hat schon sehr viel Schaden genommen. Ja. Wenn man so kämpft wie er, dann ist das schon, das ist in 100 Jahren eigentlich zu messen. Ja. Also allein der Kampf gegen Gaethje,
ja,
Wahnsinn, was er da genommen hat und die Knieverletzung davor, also wie du sagst, dann macht er noch so Lust. Also der Typ ist auch wirklich einfach verrückt. Ja. Nicht so, wie man sagt, haha, das ist ein crazy Dude, sondern er ist wirklich einfach klinisch relevant verrückt. Und
ich meine, wer macht zum Spaß einen Weightcut noch, auf einen Weightcut? Einfach nur um zu sagen, dass er es kann.
Ich befürchte, dass der das hat, also ich finde, das hat schon einen gewissen Abstieg in seinen Fähigkeiten. Weil früher war es schon, war technisch eigenartig, unorthodox, aber es hat irgendwie, jetzt hat es schon fast ein bisschen schlampig ausgeschaut. Ich möchte den armen Ton jetzt nicht begraben, das hat richtig viel her, aber es, also so wie er da jetzt ausgeschaut hat, wo die Leute gesagt haben, ah, ihr könnt Habib eine harte Zeit geben, also die Version von Tony, die stirbt gegen Habib in einer Runde.
Das auf jeden Fall. Tut mir im Herzen weh, ich bin echt ein großer Fan von ihm. Cooler Typ. Ja, es stimmt schon, er war nicht mehr so, was er mal war.
Ich meine, Dariush hat das gut gemacht, guter Gameplan, wenn es auch ein bisschen fad zum Anschauen war.
Ja.
Aber die Theorie von den Fans war ja eher so, hey, der Tony wird ihn vom Boden aus, also selbst wenn Habib ihn den Takedown gibt, wird ihn von unten aus mit den Ellbogen schlagen oder Submission Game und so. Der Dariusz ist gut, ist auch ein guter Grappler, aber nicht auf Habibs Level, würde ich sagen. Mhm. Und es hat absolut nicht so ausgesehen, als würde der Tony da jetzt die Welt ausreißen. Schade.
Ziemlich schade. Er war enttäuscht danach. Ich habe gelesen, er hat ein Filmzitat während der Pressekonferenz ausgegraben. Und zwar hat er gesagt, zurücktreten und den Banner eine Pause verschaffen, wohl kaum, nur über meine Leiche, jetzt bin ich richtig sauer. Also es klingt so, als ob er zurückkommen wird, oder? Und nochmal Vollgas geben wird, so wie man kennen eigentlich.
Ich glaube, der Tony ist so jemand, der wird kämpfen, bis sie ihn nicht mehr reinlassen. Der hat auch leider wirklich das Potenzial, dass es ein tragisches Ende nimmt für ihn, weil, wie gesagt, der Stil war extrem auf seiner Zähigkeit aufgebaut und auf dem Druck, den er aufbauen konnte dadurch. Und ich glaube, dass der Abstieg da dann wirklich sehr, sehr schnell kommt, wenn er kommt. Ich möchte jetzt den Tony absolut nicht begraben, aber es hat mir fast wehgetan zu sehen, wie er da, er braucht zumindest eine Pause. Er braucht zumindest mal eine Pause.
Ja, der Körper ist, glaube ich, ziemlich kaputt. Nach dem letzten Jahr vor allem.
Jeder Kampf, den er hatte, war eine Schlacht. Er war verletzt dazwischen. Wie gesagt, er ist nicht mehr der Allerjüngste. Er muss clean sein, die arme Sau wegen USADA. Das ist schon...
Aber was heißt das, er muss clean sein? Hauen sich die sonst alle was rein, oder kriege ich da was nicht mit?
Schau, wenn du 38 bist und Profisportler und in einem Sport kämpfst, wo du ständig Schaden nimmst, dann würde es natürlich schon helfen, wenn du deine Regeneration ein bisschen ankurbeln kannst. Was in jeder Organisation außer der UFC auch machen kannst.
Das heißt, was nehmen die normal, finden die Sportler, das außerhalb der UFC?
Ich kann jetzt nicht sagen, was normal ist. Aber wenn, also das Tour de France-Programm von ein bisschen Testo und ein bisschen Wachstumshormon ist, glaube ich, dann eher so das Grundrauschen.
Okay, und ich habe da an Kaffee gedacht und Wick-Creme für die Nase. Das steht ja alles auf der Dopingliste, deswegen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass überall außer in der UFC kannst du relativ friedlich dopen, was speziell für ältere Athleten natürlich einfach wichtig ist, weil 38 ist nicht nur 25. USADA ist natürlich der Spaß vorbei. Man kann man sicher auch irgendwie dopen, aber es ist einfach viel schwieriger. Also ja.
Schauen wir mal, was mit ihm dann wird. Also bin echt schon gespannt.
Hat er auch. Also ich habe jetzt, Tony-Fans, es tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen abschätzig über den Tony geredet. Ich habe es auch immer cool gefunden, wie er gekämpft hat und speziell dieser Stil mit viel Druck und Schläge mit dem Gesicht abwehren und einfach mit den Eiern kämpfen. Fand ich cool. Bin ich ein großer Fan. Ist aber natürlich kein langlebiger Stil. Jetzt hat er 3 hintereinander verloren, nachdem er vorher, wie viel hat er jahrelang umgeschlagen? Mein 3 hintereinander verlieren mit 38, wer macht sowas, ne? Also, wenn was für Penner verlieren 3 Kämpfe hintereinander, das ist schon echt so ein bisschen.
Fragst du das jetzt gerade wirklich, Michi? wer macht denn sowas? Also, ich habe lange überlegt, wer noch 3 Kämpfe hintereinander verliert, ich meine.
Ja, das ist schon echt so Versager-Level eigentlich.
Volle, kennst du da jemanden?
Ja, nein, ich hab am Wochenende auch gerade einen verloren, das war der dritte.
Ah, du hast jetzt auch 3 Kämpfe verloren.
Aber ich bin erst 35, der Toni ist 38, also das ist dann schon ganz was anderes.
Ja, 3 Jahre, das ist ein Unterschied, das sind Welten. Mitte 30. Ja. Ja, aber hey, magst du über deinen Kampf sprechen? Würden sich ja total viele interessieren.
Ja, also ich habe gekämpft, man sieht es, glaube ich, an meinem Gesicht eher auch. Es war eine recht materialintensive Geschichte. Ja. Ich habe gekämpft bei der Elite Fighting Championship EMC in Düsseldorf.
Bevor wir da weiterreden, für alle, die natürlich das Video nicht sehen von dir, jetzt gerade überhaupt, also wir machen ja das über Zoom und wir nehmen es auf für Instagram, ein paar Ausschnitte zum Rausnehmen und du hast ein fettes Pflaster über deiner Nase, unter deine Augen.
Anscheinend ist das eine Nasenschiene. Ich verstehe nicht ganz, was sie bringen soll.
Okay.
Aber anscheinend, also sie stabilisiert irgendwie meine gebrochene Nase.
Okay. Es sieht ein bisschen von Weitem aus, als ob du über die Augen und unter die Augen super viel schönes Make-up hast. Also die Augen werden sehr hervorkommen, ist aber alles blau eigentlich.
Das habe ich für den Podcast gemacht. Ja. Ah. Schön, dass dir aufgefallen ist. Das wollte man als Neues ausprobieren, so stylmäßig.
Es steht da gut, das betont die Augen. Ja.
Na, das ist ein Anscheinend bei Nasenbeinbruch ist das Standard. Das, also ich habe ganz oben das Nasenbein gebrochen, es hat auch unglaublich geblutet. Und ein Teil von diesem Blut geht dann irgendwie in die Nebenhöhlen und oben rauf und dann schaut das so aus.
Ja, es schaut aus so ein bisschen wie ein Ansatz von einem Elefantenrüssel, weil es sehr geschwollen ist. Es tut mir leid. Und deshalb ist es halt auch ein bisschen schwer bei dir mit dem Atmen und mit dem Sprechen überhaupt. Ist noch ziemlich voll, aber hey, trotzdem.
Falls irgendwer so ein leicht übergewichtiges Atmen hört, das ist, es tut mir leid. Das ist unvermeidlich heute. Ja, und ich habe noch so ein ziemlich asoziales Cut auf der Lippe, auf der Innenseite. So ein bisschen ein Robbie Lawler, Alistair Overeem Cut.
Ja, ist cool, ja.
Ja, das, na, das, also falls dich jemand fragt, was hätte ich lieber, gebrochene Nase oder dieses Cut in der Lippe, gebrochene Nase ist viel geiler. Also,
jetzt aus beides ist auch nicht schlecht, oder? Zwei
ja. Ja, also wie gesagt, ich habe den Kampf bei EMC, richtig geile Veranstaltung, also kann ich echt jedem Kämpfer nur empfehlen, der ein Angebot bekommt, da zu kämpfen. Super organisiert, echt wirklich gut, also habe mich echt gut aufgehoben gefühlt.
Ist das eine Abwandlung von GMC?
Nein, nein, GMC ist German MMA oder German Mixed Martial Arts Championship und EMC ist Elite Fighting Things. Also. Und ja, also die Bild hat das gestreamt, Bild-Zeitung, und die haben die ganze Zeit einen Titel gegeben, die irre Blutschlacht von Düsseldorf.
Ja, wobei man dazu sagen muss, der blöde Stream, habe ich von vielen gehört, hat überhaupt nicht funktioniert. Da zahlst du 4 € für die Bild und dann kriegst du nichts.
Das habe ich auch gehört. Ist ein bisschen ein Jammer. Ich meine, ich will jetzt Bild nicht verteidigen, ich habe da keinen, die bezahlen mir nichts. Also, aber man kann es jetzt sozusagen im Nachhinein noch schauen. Ist natürlich keine Entschädigung für das ganze Live-Sehen. Also danke an alle, die sich den Stream gekauft haben, um es zu sehen. Es tut mir leid, wenn es euch nicht geliefert wurde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht persönlich übel. Ich habe mein Möglichstes getan. Ja, na, war ein sehr blutiger, sehr harter Fight. Gleich in der ersten Runde.
Bevor wir starten, gegen wen hast du gekämpft, für alle, die es nicht wissen?
Gegen den Konrad Dürschka gekämpft. Das ist ein junger, also junger, 29 ist er, ist auch kein Kind mehr, Deutscher. Ist bei KSW gesigned und kämpft aber dort auch noch. Guter Mann, so Top 10 Deutschland, Top 10 Westeuropa war er da. Also wirklich guter Mann. Und ja, erste Runde gleich fett in den Jab reingelaufen, Nase gebrochen. Erste Runde trotzdem noch umgedreht und gewonnen mit Ground and Pound. Also das war wirklich auch eine coole erste Runde. In der zweiten Runde, also dann wurde ich verarztet und dann haben sie mich ohne Zahnschutz in die zweite rausgeschickt.
Ich habe gelesen, da war mega Chaos. Erzähl einmal ein bisschen mehr. Was war
denn alles? Naja, man hatte eine Minute Zeit zwischen den Runden sozusagen und dann natürlich der Darko war bei mir in der Ecke und mein Manager und Darko waren in der Ecke und dann sind da, weiß ich nicht, gefühlt 10 Cutmen, also ich glaube, es waren 2 Cutmen und der Schiedsrichter sind halt hingelaufen, haben sich das alles angeschaut und mich versorgt und bla. Und natürlich, damit ich atmen kann, wenn meine Nase verstopft ist, haben sie mir den Zahnschutz rausgegeben, in den Kübel gegeben und Indian hat dann hieß es, ah, shit, die Runde, also Kampf geht weiter, bla bla. Und dann hat irgendjemand diesen Kübel weggenommen. Und in dieser Verwirrung hat dann irgendwie keiner mehr gewusst, wo ist mein Zahnschutz. Und alle haben gedacht, ich habe ihn eh schon drin. Und ich habe es auch nicht gleich gemerkt. Ich habe es dann erst gemerkt, so nach einer Minute oder eineinhalb Minuten, wie ich einen aufs Maul bekommen habe. Und meine Zähne vibriert haben und meine Lippe geplatzt war. Und dann ist mir aufgefallen, oh, du hast keinen Zahnschutz. Und das ist schon so ein bisschen sehr unangenehm. Ja, und dann habe ich die zweite Runde, also ich habe es noch durchgezogen. Das Problem ist, man darf jetzt auch nicht zum Schiedsrichter sagen, hey, ich brauche eine Pause, weil das ist dann so wie aufgeben. Und ich habe rückblickend betrachtet, ich hätte es irgendwie signalisieren können oder einfach einen Schritt zurückgehen oder ich habe dann einfach die Runde durchgezogen irgendwie und musste dann nach der zweiten, weil dieses Cut in der Lippe wirklich asozial war, musste ich aufgeben. Ich habe also, der Ringarzt hat mich dann untersucht und ich wollte zuerst weiterkämpfen. Dann hat er dieses Cut so auseinandergezogen in meiner Lippe.
Klassik.
Und dann habe ich so gespürt, wie so ein Stück Fleisch in meinen Mund reinhängt. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich, also wie gesagt, die gebrochene Nase ist völlig verkraftbar. Auch wenn man noch eine draufkriegt, es tut weh, aber es ist okay. Aber da habe ich intensiv das Gefühl gehabt von, ich bin irgendwie zu verletzt, um zu kämpfen. Im Mund drin, es ist super. Es tut jetzt überhaupt nicht weh, wo es genäht ist und so, aber währenddessen war es sehr, sehr komisches Gefühl. Nicht Schmerz, sondern einfach so ein komisches Gefühl von Verletztheit.
Schwer zu beschreiben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Eigentlich will ich es mir gar nicht vorstellen. Ich habe das damals gesehen. Bei wem war das in der UFC?
Der Robbie Lawler hat mal so ein ähnliches gehabt.
Genau, aber der Ding.
Der Overeem. Das Bild hatte ich auch ein bisschen in meinem Kopf, weil meines war nicht ganz so aufgerissen, aber wenn ich noch eine draufgekriegt hätte, wäre es auch so gewesen, glaube ich.
Ja, das war brutal. Und der hat danach noch ein Interview gegeben und du hast einfach das, er hat gelacht und du hast die Zähne gesehen und alles und es ist runtergehangen, also Wahnsinn.
Ah, ich habe eh ein paar, also die Leute, die mich auf Insta haben, die haben die Fotos eh schon gesehen, ich habe eh ein paar sehr, ja.
Ein paar sehr grausige Fotos habe ich gesehen, ja. Sehr viel Blut auf jeden Fall.
Also, soll keine Ausrede sein, es war ein harter Kampf, war ein guter Gegner. Gute erste Runde geliefert. Zweite war ich ein bisschen verhalten, habe mich nicht mehr ganz getraut, voll reinzugehen, weil ich mich nackt gefühlt habe ohne den Zahnschutz. Ja. Und dann schwierige Entscheidung, sowas aufzugeben, aber ich habe mir echt gedacht, okay, selbst mit Zahnschutz, wenn ich dann noch eine draufkriege, dann schau ich. Also das Overeem-Bild hatte ich auch wirklich ein bisschen, da hatte ich keinen Bock drauf. Also, ja.
Da sieht man einmal, wie wichtig der Zahnschutz ist. Weil ich habe mich immer gefragt, für was
er ist. Also ja, auch drei hintereinander verloren, so wie Toni.
Ja.
Der Zahnschutz schützt nämlich gar nicht so sehr die Zähne, sondern auch den Rest vom Mund. Die Zunge zum Beispiel auch. Ja. Und also, ich habe es blöd auf Instagram gesagt, aber alle, die das jetzt hier nochmal hören, Leute, Zahnschutz, ich gehe noch beim Ringen rein und beim Grappling und so, das hat schon echt seinen Sinn. Also der macht schon seinen Job.
Das habe ich gar nicht gewusst. Was kann der bei der Zunge?
Naja, du kannst dir die Zunge durchbeißen oder zumindest sehr fest reinbeißen, wenn sie zwischen den Zähnen ist. Die Zähne können auch so aufeinander splittern, wenn du einen Uppercut. Also, Zahnschutz. Er macht seinen Job.
Und ist es eigentlich egal, welcher Zahnschutz? Brauche ich da so einen? Ist es egal, ob es ein billiger Zahnschutz ist oder so ein guter beim Zahnarzt mit meinem eigenen Zahnabdruck irgendwie drauf? Oder reicht da 5 Euro Zahnschutz?
Um jetzt zum Beispiel beim Ringen oder beim Grappling einfach mal den Mund vor den Zähnen zu schützen und die Zähne vom Aufeinandersplittern, reicht ein günstiger auch. Wenn es Boxen oder MMA ist, würde ich schon einen besseren nehmen, weil es dann auch die Zähne selbst schützt. Aber auf jeden Fall, selbst ein billiger Zahnschutz ist um Faktor 100 besser als keiner. Also ich passe beim Training wirklich immer sehr auf und ich würde nie ohne Zahnschutz Sparring machen, einfach weil es auch das Kiefer ist stabiler, wenn man diesen Zahnschutz zum Draufbeißen hat. Also es ist einfach wirklich auf der ganzen Linie wichtig. Würde ich echt allen empfehlen, das Ding reinzugeben und zu verwenden.
Wo kriegst du deinen Zahnschutz immer her?
Ich habe bis jetzt immer relativ billige Zahnschützer verwendet. Also schon die teurere Variante, aber schon die, die du so einfach kaufst im Fighters World, im Daniken. Habe aber jetzt diesen Kampf auch zum Anlass genommen, mir endlich einen gescheiten machen zu lassen. Also
das heißt, beim Zahnarzt mit einem professionellen Abdruck.
Mit einem sehr auffälligen Symbol vorne, wo gleich meine Ecke sieht und jeder sieht, okay, er ist drin oder nicht.
Was wird das für ein Symbol dann drauf am Zahnschutz?
Diese Frage habe ich, da muss ich noch in mich gehen. Okay. Aber vielleicht so Vampirzähne oder irgendwas.
Tony Ferguson-Style, ha? Kaffee oder was?
Aber das sind schon geil. Also, aber es muss irgendwie sichtbar sein. Also vielleicht so schwarz mit weiß oder schwarz mit gelb, so Batman, irgendwas.
Ein Mixed Martial Monkey könnte es drauf machen lassen.
Das hätte mir jetzt auch einfallen können, ja. Ja, schwarzer Zahnschutz mit weißem Monkey, irgend sowas.
Sag's einmal zu Markus, er soll einmal ein paar produzieren.
Er soll einmal springen lassen, genau. Cool. Markus, Zahnschutz auf deinen Nacken. Läuft. Nein, die ganze fette YouTube-Kohle, die da hereinrollt, die muss einmal auch ausgegeben werden. Also
eben.
Dann bringst du mir einen mit. Ich bräuchte eher einen. Ich krieg's nicht auf die Reihe, den Zahnschutz ordentlich zu machen. Meistens, wenn ich den ins heiße Wasser gebe und dann rauf, meistens ist er irgendwie schief und dann mache ich es ein drittes Mal, dann geht's schon gar nicht mehr. Ich habe schon zwei wirklich wegschmeißen müssen, weil ich es nicht auf die Reihe gebracht habe, den blöden Abdruck mit meinen Zähnen ordentlich zu machen. Hast du da einen Tipp? Aber
es gibt ein paar so Lifehacks beim Zahnschutz machen. Ich verliere meine Zahnschutz extrem gern, deswegen habe ich es natürlich oft neu machen müssen. Ja. Also eine Sache ist, erstens mit den Fingern das Ding wirklich eng an die Zähne zu drücken.
Habe ich gemacht, aber ich mache alles falsch.
Gleichzeitig muss man so
ansaugen, okay.
Dass es richtig so ein bisschen ein Vakuum erzeugt da drin. Und dann so saugen und das Ding andrücken. Ja. Und man muss es mindestens ein zweites Mal noch fein anpassen. Aber sozusagen, wenn du drückst, musst du drücken und formen, so ein bisschen um die Zähne und das Kiefer herum, wie wenn du so Teigtaschen knetest und dieses Saugen, dieses Saugen ist ganz wichtig, dass du wirklich so ein Vakuum erzeugst in dem Ding. Ja. Kannst du dir vorstellen, so wie ich so die Zunge in die Zähne?
Es ist so blöd, weil du zur gleichen Zeit überall einfach drucken musst, damit das echt überall sich anpasst, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe.
Und heiß ist die Drecksau auch noch, ja. Es, ja, ist, es ist schon, immer ein aufregender Moment, wenn du so bist, also ja. Aber da muss man durch. Es ist ohne Spaß, es ist alles besser, als kein Zahnschutz.
Allerdings, das haben wir jetzt gesehen, wie wichtig das ist. Ist das der erste Nasenbruch gewesen, eigentlich?
Ja, also ich glaube, sie war schon mal angeknackst.
Boah, du hast da alles gegeben in dem Kampf, ha?
Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, das schaut jetzt natürlich wild aus, aber unverschobener Nasenbruch ist in 4 Wochen ohne Operation von selbst wieder gut. Die Lippe, ich hätte, also ohne Spaß, man würde sich denken, selbst wenn man so einen Pickel auf der Lippe ausdrückt, das tut ja weh wie die Hölle. Der Arzt hat es mir richtig gut betäubt. Ich habe nichts gespürt beim Nähen. Am nächsten Tag, es tut doch jetzt nicht weh. Es fühlt sich natürlich komisch an, du hast so Fäden in deinem Maul, aber, ich habe mir erwartet, dass es wirklich wehtun wird. Beim Essen ist es schon ein bisschen unangenehm. Wenn man was Scharfes isst, ist es ziemlich unangenehm, aber...
Hast du was Scharfes gegessen in den letzten Tagen?
Was ist das für eine Frage? Ich esse immer was Scharfes, aber...
Nein!
Aber es ist echt erstaunlich, okay. Also ohne Spaß, im Vergleich zu der Wade, wie sie nach Polen war, ist es, wenn die Wade so Schmerzlevel 8 ist oder 9, dann ist das so 4. Also es ist nicht vergleichbar. Ich weiß nicht, warum die Wade so eine Pussy ist. Es ist wirklich das Champions-League-Schmerzen im Vergleich zu allem anderen. Ich meine, das ist Gesicht. Man muss denken, okay, das Gesicht ist irgendwie empfindlicher als dein Bein. Aber...
Wahnsinn. Ja, Leute, überlegt euch das gut mit MMA-Sport. Wie ihr seht, kann schnell gehen. Nasenbruch, Lippe aufgeplatzt oder Waden, kaputte Waden, Beine. Alles ist möglich, geht manchmal schneller, als man denkt.
Aber es heilt alles wieder.
Allerdings, hoffentlich, ja.
Es heilt alles wieder.
Mental, weiß ich nicht, wie lange man sowas herumtragt. Was denkst du? Sprechen wir mal von Whiteman und dann kannst du überlegen, ob du drüber sprechen möchtest.
Ich glaube, dass bei so sehr schweren traumatischen Verletzungen, dass die Leute dann oft sozusagen Hemmung oder Angst haben. Habe ich schon von vielen Leuten gehört, oder auch die sich beim Fallen die Schulter schwer verletzen, oder wenn du beim Schlagen dir die Hand brichst, oder auch manchmal, wenn Leute schwer K.O. gehen, dass man sozusagen das Trauma ein bisschen eine Hemmung auslöst.
Hat man das nicht auch ein bisschen gesehen bei Santos damals gegen Rakic? Santos hat eine Verletzung. Ich habe das Gefühl gehabt, er traut sich nicht richtig aufsteigen am Fuß.
Ja, ist aber auch irgendwie verständlich. Wenn dein Körper erinnert sich und dein Gehirn weiß es auch, okay, puh, da machen wir ein bisschen langsamer. Also ich glaube, das dauert da wirklich, bis man voll zurück ist. Ich muss sagen, bei mir jetzt, ich habe die Verletzungen sind jetzt nicht super schwer. Ich habe auch auf die Nase noch eine draufgekriegt im Kampf. Nicht, dass ich jetzt super hart bin. Es hat nicht so schlimm wehgetan. Also die Lippe hat auch vom Schmerzlevel her ist alles verkraftbar. Es ist einfach ein Gefühl von, schwer zu beschreiben, es ist einfach ein Gefühl von, manchmal tut man sich weh und es ist okay und manchmal verletzt man sich und der Körper gibt einem einfach so ein Signal von, hey, ich bin richtig verletzt einfach. Und ja, weiß nicht, warum die Nase hat mein Körper oder mein Gehirn nicht als essentiell empfunden, aber irgendwie mein Mundinnenraum schon.
Ja.
Würde ich jetzt, nein, ich bin eigentlich guter Ding. Also ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem Verlieren. Das wäre blöd. Aber man sollte nicht alles weinen. Wir haben, ich würde sagen, wir haben wirklich in der Vorbereitung und ich war top vorbereitet, ich war super fit, ich hatte richtig Lust zu kämpfen. Auch davor, habe ich auch am Video sogar gesehen, ich hatte richtig Lust dort zu sein, ich habe es echt genossen. Ist halt dann einfach durchs Chaos blöd geworden in der zweiten Runde. Kann man jetzt nichts machen, aber es ist Sport. Manchmal ist es der Schiedsrichter, manchmal ist es so ein komischer Fehler, manchmal verkackt man selbst. Es ist einfach in dem Game kann immer alles passieren. Wenn man damit nicht leben kann, darf man sich nicht einstellen.
Wann wirst du wieder reinsteigen?
November wäre optimal. Jetzt brauche ich mal ein bisschen, jetzt habe ich in 6 Monaten 3 Kämpfe gehabt, jetzt muss man ein bisschen schon trainieren, aber nicht, man kann nicht immer auf der roten Drehzahl trainieren. Mhm. So, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen heilen, ein bisschen technische Hausübung machen, dann ein bisschen Sommer, dann wieder richtig, richtig hochfahren.
Genau, sich wieder selbst ein bisschen weiterentwickeln im Sport auch. Wenn man ständig kämpft, hat man jetzt auch nicht so viel Zeit, sich auf Sachen zu konzentrieren, oder?
Genau, so wie du sagst, also man muss dann schon auch immer dazwischen sich die Zeit nehmen, sich ein bisschen die Skills zu entwickeln, neue Sachen einfach auszuprobieren. In der Kampfvorbereitung muss man immer sozusagen schauen, okay, was ist der Plan? Was macht der Gegner? Man muss diese Sachen gezielt schärfen. Und natürlich viel Konditionstraining, viel solche Sachen. Und jetzt sind wir sozusagen in der Nicht-Vorbereitung, also der unspezifischen Vorbereitung, dann eben so Sachen wie Grundlagenausdauer, Krafttraining, Skills. Diese Geschichten. Ist auch viel Training, aber anders. Ist nicht so.
Kommt der lustige Teil, oder? Kannst du aussuchen, auf was du gerade Bock hast und möchtest Grappling verbessern, gehst dorthin, schaust da an, Thai-Boxen, passt halt, habe ich Lust auf normales Boxen, mache ich mehr das, oder?
Ah, ganz so ist es auch nicht. Das ist mehr so schon, was Kurt macht. Und also ich habe jetzt von den letzten drei Kämpfen recht viel Lehrmaterial, was sozusagen verbesserungswürdig ist. Aber natürlich ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt Kondi machen oder ich muss, sondern, aber es ist natürlich, es muss schon auch geplant werden. Es ist nicht so in den Tag hinein trainieren.
Willst du noch abschließend irgendetwas deine Fans draußen mitteilen?
Zahnschutz tragen.
Unbedingt, bitte.
Wenn ihr, ja. Und schaut, ob ihr ihn drin habt, auch in der zweiten Runde. Es kostet nichts. Ich möchte nicht, dass wir haben gelacht und gesagt, okay, ich kenne niemanden, dem das jetzt passiert ist. Und ich habe auch noch nie gehört, dass es wem passiert ist. Ich glaube, deswegen hat es auch keiner gecheckt. Jetzt haben wir das Lehrgeld dafür bezahlt. Also niemand, der uns auch nur irgendwie am Rande kennt, soll den Fehler nochmal machen. Checkliste, so wie wenn ihr aus dem Haus geht, Handy, Geldbörse, Schlüssel. Einfach mal schauen, hey, habe ich einen Zahnschutz in der Pappen?
Ist definitiv wichtig, um ein schönes Gesicht zu behalten.
Ja, schön, weißt du. Um die dritte Runde auch noch kämpfen zu können.
Ja, das sowieso. Ja. Super. Danke, Michael, für das Gespräch. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich habe immer mega Bock drauf auf die Fight Reports mit dir, weil sie einfach so gesprächsmäßig total entspannt sind und wir trotzdem irgendwie schaffen, zumindest die Kämpfe, die ich spannend finde, die nochmal ein bisschen zu reflektieren. Wenn euch da draußen irgendein Kampf gefehlt hat oder irgendwas, schreibt es uns einfach. Wir können gern was vorbereiten fürs nächste Mal auch. Nachdem wir einfach so über die Kämpfe sprechen, die uns am besten gefallen und interessieren, macht das natürlich für uns total viel Sinn. Aber wenn wir was vergessen, einfach schreiben. Wie gesagt, danke auf jeden Fall, Michael. Wäre gar nicht viel weiter labern. Allen eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Danke dir, Silvana. Jungs, Mädels, viel Spaß, schöne Woche.
Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss wieder dran geblieben seid. Der Fight Report ist wie immer die letzte Folge und ich freue mich schon sehr auf ein neues Monat mit einem neuen Schwerpunktthema. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen wunderschönen Pfingstmontag und bleibt unschlagbar ehrlich.